Seit 50 Jahren sind sie schon verheiratet und sitzen still nebeneinander in der Bahn. Da steigen zwei Verliebte ein und setzen sich zu dem alten Paar gegenüber. Zuweilen küsst der junge Mann das Mädchen. Die ältere Frau schaut mit leuchtenden Augen zu. Plötzlich flüstert sie ihrem Mann zu: Das dürftest du auch mal wieder tun. Der aber erwidert erschrocken: Was fällt dir ein? Ich kenne die ja gar nicht. Vorsicht, Falle. Darum soll es heute in der Predigt gehen. Das Kirchenjahr ist weit vorangeschritten. Da stehen keine besonderen Ereignisse oder Höhepunkte mehr an. Jahreskalender im Jahreskalender der Gemeinde oder Gemeinschaft. Umso mehr gilt es, denke ich, auf die alltäglichen, die routinemäßigen Fallen besonders zu achten, in die wir so schnell hineintappen können. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag, in dem es, denke ich mal, nur so vor Fallen wimmelt. Epheser 5, die Verse 15 bis 21. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wir wollen einmal die einzelnen Verse der Reihe nach betrachten. Falle Nummer 1, Trott, Gewöhnung, Routine. Man gewöhnt sich ja so schnell an das Gute, und das ist ja auch immer ganz herrlich, wenn man Gott zum Vater hat und weiß, dass er immer für einen da ist. Aber dann kann es auch ganz schnell geschehen, wir nehmen das Gute einfach als selbstverständlich an. Was unseren Glauben angeht, wir werden bequem, träge und lau. Von den Launen, da sagt die Bibel sehr deutlich, dass Gott sie lieber ausspeien will, als sie behalten, und dass er die heißen und kalten den Launen vorzieht. Und hier in unserem Text, da heißt es: Passt auf, seht wohl zu. Wörtlich übersetzt im Sinne von zielgerichtet. Passt auf, lebt auf euer Lebensziel hin. Ruht euch nicht einfach aus, als wäre sowieso alles immer klar und geordnet, sondern achtet auf das Ziel, auf das ihr zugeht. Und wo wir als Christen das Ziel aus den Augen verloren haben, da werden wir lau und matt, passiv, desinteressiert. Und von der Freude des Glaubens und vom Erfülltsein von Jesus Christus ist dann nichts mehr zu spüren und zu sehen. Seht wohl zu, passt auf, wie ihr geht und wohin ihr geht. Auf das Ziel sollt ihr zugehen, und das Ziel, das heißt Jesus Christus. Und orientiert euch an dem, was die Heilige Schrift sagt, denn euer Lebensweg wird durch diesen Wegweiser, durch Gottes Wort, diese Landkarte für unseren Glauben genau beschrieben. Und so bekommen wir auch heute die richtige Orientierung. Falle Nummer 2, Trägheit, Hektik. Im Text heißt es hier wörtlich: Auskaufen, den Markt leer kaufen. Das heißt, es kommt einer, kauft alles, was da im Angebot ist, auf. Das heißt, die Zeit bis zum Letzten ausschöpfen. Wir leben ja oft so, als hätten wir ein unbegrenztes Maß an Zeit zur Verfügung. Und trotzdem wissen wir im Tiefsten, dass es nicht so ist. Und deshalb kommen wir schnell ins Rotieren. Wir werden hektisch und finden keine Ruhe. Das ist aber nur die eine Seite, die große Unruhe unseres Lebens, mitnehmen, was man kriegen kann. Und die andere Seite, das ist die Trägheit. Trägheit gegenüber der Gnadenzeit Gottes. Wir gehen mit der Zeit unverantwortlich um, mit unserer Zeit. Denn gemeint ist hier in unserem Text die Gnadenzeit, die Zeit, die Gott uns gibt. Nicht die Zeit ist gemeint, die wir zum Beispiel an unseren Uhren ablesen können. Es ist noch Gnadenzeit, Zeit, sich Gott, Jesus zuzuwenden. Wie lange noch, das wissen wir nicht. Aber solange sie noch da ist, solange wollen wir sie gebrauchen, wollen wir sie nutzen. Und es ist eine böse Zeit. Böse Zeit heißt aber nicht Krieg in der Ukraine, Inflation, steigende Kosten für Strom, Gas und Mieten, Umweltverschmutzung und die ganze Ratlosigkeit unserer Politiker. Böse Zeit heißt auch nicht Zerbruch von Ehen und Familien in unserem Land. Böse Zeit will zuallererst heißen, diese Zeit ist von dem Bösen bestimmt. Und all das andere, was ich eben genannt habe, das sind nur die Auswirkungen dessen, dass hinter dem Ganzen der Böse, der Widersacher, der große Durcheinanderbringer steht. Er bedrängt uns und will uns zu Fall bringen. Und die Bibel ist an dieser Stelle sehr deutlich. Sie sagt uns, dass der Teufel sich immer mehr austoben wird und auch kann, je näher der Tag der Wiederkunft von Jesus Christus kommt. Jemand drückte es mal so aus: Und deshalb gehören wir Christen an die vorderste Stelle. Bei den Soldaten heißt es an die Front. Wir gehören nicht in die Etappe, also an den Ort, der sich ein Stück hinter der Front befindet, wo es ein wenig ruhiger und sicherer ist. Wir sollen also die uns verbleibende Zeit nutzen für das Gute. Ja, wir Menschen neigen zu einer gewissen Trägheit. Was sagt die Bibel dazu? Viele kennen die Worte aus Sprüche 6, Vers 6. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Uns Christen ist innerhalb einer chaotischen Weltzeit eine kostbare Dienstzeit anvertraut, die wir für Gottes Auftrag nutzen und nicht verstreichen lassen sollen. Noch ist Heilzeit, noch ist Entscheidungszeit für Jesus. Und die dritte Falle, Selbstüberschätzung. Wer fragt schon nach Gottes Willen? Ich weiß doch, was ich will. Was soll ich da überhaupt nach Gottes Willen fragen? Und ich wage jetzt einmal die Behauptung, es gibt viele Menschen, die sich Christen nennen, aber in ihrem Leben noch nicht oder nur selten nach Gottes Willen gefragt haben. Für sie ist Gott nur so ein Rettungsanker für Notsituationen, wenn man selbst halt nicht mehr weiterkommt. Was ist aber Gottes Wille für meine Lebensgestaltung, für die vor mir liegende Woche, für meine Ehe- und Partnerwahl? Freizeitgestaltung, für meinen Umgang mit Medien, meinen Beruf. Das sind schon Fragen, die ich mit meinem Herrn besprechen sollte, hören, was Gottes Wort dazu sagt. Doch oft habe ich bei mir persönlich erlebt, das weiß ich alles selbst. Völlige Selbstüberschätzung meinerseits. Ich bete zu Gott, dein Wille geschehe, aber Fragen tue ich danach nicht. Im Islam, da nennt man es Kismet. Wir nennen es oft einfach Schicksal. Das muss man halt hinnehmen, was einem widerfährt. Es spielt sowieso keine Rolle, nach Gottes Willen zu fragen. Irgendwie läuft ja doch alles. Aber wenn dann doch nicht alles rund läuft? Das, was Gott will, das soll doch meine Grundausrichtung sein. Es soll unser Leben bestimmen und wir sollen als Christen unterscheiden können, was er will und was er nicht möchte. Nicht das, was gerade nur trendy, was gerade aktuell ist, sondern wir sollen unser Leben als Christ von Jesus gestalten lassen und uns von seinem guten Heiligen Geist erfüllen lassen. Falle Nummer 4, voll, aber nicht erfüllt. Ich erinnere mich noch gut an jenen Kollegen, es liegt bereits einige Jahre zurück, der zu mir sagte, ab und zu, da muss ich mir einfach einen dröhnen. Anders halte ich den Stress nicht aus. Was hielt er nicht aus? Mit sich selbst, mit dem Leben klarzukommen, der Stress auf der Arbeit. Ja, das gibt es, diese innere Leere in einem Leben oder aber die Probleme und Sorgen, mit denen ich einfach nicht fertig werde. Und dann werden sie halt angeboten, die Problemlöser, die wirklich alles lösen, nur halt keine Probleme. Der Alkohol, die Tabletten, die verschiedenen Rauschmittel, und die Folgen sind häufig fatal. Beziehungen gehen kaputt, der Job ist weg, Schulden, große gesundheitliche Probleme. Es hat mich immer wieder bewegt, wenn Menschen dann berichtet haben, wie sie frei wurden von einer Abhängigkeit. Aber es ist halt nicht so einfach, aus der Abhängigkeit herauszukommen. Oft ist es ein verzweifelter Kampf, verbunden mit zahlreichen Rückfällen. Trotz wiederholter Therapie scheitern viele, weil der Suchtdruck einfach stärker ist. Ich habe gelesen, die Erfolgsquote bei Abhängigen liegt statistisch bei 10-30%, die auch nach drei Jahren noch suchtmittelfrei sind. Die Bibel warnt eindeutig vor übermäßigem Alkoholgenuss. In Galater 5, da heißt es, Saufen und Fressen und dergleichen, von welchem ich euch habe zuvor gesagt, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Da ist die Bibel sehr eindeutig. Manche sagen, aber Alkoholismus, das ist doch eine Krankheit. Das stimmt. Aber irgendwann, irgendwie, da hat ja auch alles begonnen. Ein Mensch wird ja nicht als Alkoholiker oder als Drogenjunkie geboren. Deshalb wehret den Anfängen. Das Ganze ist vergleichbar einer schiefen Ebene. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man nicht mehr zurück kann. Aber am Anfang, da kann man noch stoppen, da kann man noch bremsen, da kann man noch umkehren. Doch auch das gibt es. Menschen, die Befreiung erfahren, ohne mehrwöchige Therapien, aber durch mit Gottes Hilfe. Der Glaube an den lebendigen Gott hat die innere Leere ausgefüllt. Der Heilige Geist hat dem Leben einen Sinn gegeben und vor erneuten Rückfällen bewahrt. Es muss niemand verloren sein und es muss niemand verloren werden, sondern jeder kann Hilfe bekommen durch Jesus Christus, unseren Herrn, der uns durch seinen Heiligen Geist erfüllt und verändern kann. Solche Zeugnisse von Abhängigen, die gibt es immer wieder. Da begegnen Menschen Jesus, sie berichten von ihrem Absturz, vom genussvollen Geselligkeitstrinken über den Missbrauch, dann bis hin in die Abhängigkeit. Von Freunden aufgegeben, von der Familie verlassen, aber auch durch Gottes Heiligen Geist ein neuer Mensch geworden. Es stimmt. Es gibt kein so tiefes Loch, doch Jesus, dass Jesus da nicht hineinkommen kann und uns herausholen kann. Falle Nummer 5, die Stummheit. Vers 19. Gottesdienste können ja sehr verschieden gestaltet werden. Ich denke, das kennen die meisten und haben es auch schon erlebt. Die einen Gottesdienste, die haben eine feste Liturgie mit Gesang, andere sind sehr nüchtern, wo es neben der Wortverkündigung und den gemeinsam gesungenen Liedern kaum Platz für weitere Gestaltungsbeiträge gibt. Da sind jene Gottesdienste, wo man schweigend die Kirche, das Bethaus oder den Gemeindesaal betritt und bis zum Schlussgesang mehr oder weniger stumm und distanziert anwesend ist. Also ohne eine Wertung abzugeben, aber wie wohltuend, wie einladend, wie berührend und den persönlichen Glauben stärkend sind doch jene Gottesdienste, wo gemeinsam in ganz verschiedenen Ausdrucksformen Gottes Wort und Gesang ihren Platz haben. Neue Lobpreislieder, alte Choräle und Lieder aus den Erweckungszeiten in unserem Land. Viele kennen doch das schöne Wort vom Kirchenvater Augustin: Wer singt, der betet doppelt. Lieder für Jung und Alt, jedem muss ja nicht jedes Lied gefallen. Da sollten wir auch nachsichtig miteinander umgehen. Und doch sollte in jedem Gottesdienst enthalten sein, dass unser Vater im Himmel geehrt wird und wir Gottes Namen rühmen, dass Jesus der Vergeber unserer Sünden die Mitte ist und dass wir offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes an uns. Und so erleben wir dann Gemeinschaft im Gottesdienst und wir erleben, wie Menschen für ihren Alltag im Glauben gestärkt werden. Und deshalb sollte der Gottesdienst von zu Hause miterlebt, und da gibt es ja heute viele Möglichkeiten, eher die Ausnahme sein. Ein Segen sicherlich für jene, die aus unterschiedlichen Gründen nicht an den Veranstaltungen der Gemeinde teilnehmen können. Ansonsten sollten wir aber Gemeindegemeinschaft vor Ort erleben, einander zuhören, zusprechen und zusingen und dabei die Größe Gottes bezeugen. Wenn das Herz erfüllt ist, dann können wir einander ermutigen und stärken uns dabei gegenseitig. Jeder hat dabei seinen Anteil. Falle Nummer 6, Gleichgültigkeit, Undankbarkeit. Danken für alles, auch für das Leid. Manchmal nimmt uns Gott, was uns am liebsten ist. Und manchmal muss er uns ganz hart anfassen und uns aus der Hand schlagen, was wir nicht loslassen wollen. Aber warum nörgeln wir denn eigentlich, wenn wir doch wissen, dass Gott mit uns an der Arbeit ist? Warum meckern und murren wir, wenn wir doch wissen, dass nichts in unserem Leben geschehen kann, was nicht von Gott genehmigt ist? Und trotzdem weiß ich, dass ich mich oft schwer tue, auch für das Schwere in meinem Leben zu danken. Eine Gefängnisinsassin in Riga hat dies ausdrücklich vor etlichen Jahren erlebt. Mitten im Leid wurde sie durch den täglichen Gesang einer 21-jährigen Mitgefangenen verändert. Das Mädchen, so berichtet die Frau, sang täglich das Lied von Hedwig von Redern. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, das macht die Seele still und friedevoll. Ist es doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, das ängstlich schlägt das Herz, sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deine liebe Macht. Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Dieses zuversichtliche Lied hat uns, so erzählte sie später, angerührt. Weil es immer wieder kam, hat es uns große Kraft gegeben in unserer schwierigen Situation im Gefängnis, sodass wir im Laufe der Zeit, weil wir es immer wieder hörten, getrost mitsingen konnten. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum warte ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Niemand erwartet, dass wir dankbar sind für den Tod eines geliebten Menschen. Dankbar, wenn wir ein Kind verlieren oder sonst ein schlimmer Schmerz uns schier das Herz brechen will. Niemand erwartet da, dass wir Dank- und Lobpreislieder singen. Ein Mann sagte in einem Gespräch: Seit mein Bruder tödlich verunglückt ist, kann ich kein Lobe den Herrn mehr singen. Dann erzählte er mir aber von einem Schlaganfall, den er selbst erlebt hatte und den er ohne bleibenden Schäden überstanden hat. Da hat sein Gegenüber vorsichtig gesagt: Dann wäre es jetzt vielleicht doch wieder an der Zeit für ein Lobe den Herrn. Es gibt so viel, wofür ich danken kann. Ja, das Jammern, das liegt uns in der Regel näher. Schnell wird auf Gott geschimpft, wenn er schlimme und schlimmste Dinge in unserem Leben zulässt. Da wollen viele mit diesem Gott dann nichts mehr zu tun haben. Aber haben wir auch schon mal gefragt, womit habe ich das verdient, dass es mir so gut geht? Dass ich einen liebevollen Partner, tolle Kinder habe, ein schönes Zuhause, einen Beruf, der ein sicheres Auskommen sichert. Womit habe ich das eigentlich verdient? Vielleicht sollten wir einfach anfangen, mehr zu danken und schauen, was aus diesem Blickwinkel heraus werden kann, aus diesem Blickwechsel. Danken. Wenn wir doch nur Gottes guten Blick hätten, wenn wir nur aus der Ewigkeit bei uns in unsere Zeit schauen könnten, dann würden wir unsere Wege vielleicht besser verstehen, dann wüssten wir, warum das alles für uns gut ist und war, was Gott uns in den Weg gelegt hat. Noch ein Grund für das Danken. Danken ist nicht nur für uns selbst gesund, sondern hat auch Auswirkungen auf unsere Umgebung. Dankbare Menschen haben eine positive Ausstrahlung auf ihre Umgebung. Und ein letztes, Vers 21. Eigentlich beginnt da ein neuer Abschnitt in manchen Bibelübersetzungen. Nicht immer gehört er mit zum Predigttext, mal ja, mal nein. Ich habe ihn einfach dazu genommen und überschrieben Selbstverwirklichung. Wer nimmt diesen Vers heute noch ernst? Wer möchte wirklich untertan sein? Und damit meine ich ja nicht, wie man auf vielleicht schleimige Art und Weise immer freundlich grinst und gleichzeitig in seinem Herzen bitteren Groll gegen den anderen hat und alles, was einem widerfährt, nur mühsam schluckt. Ich denke, das ist einfach nicht christlich, alles unter den Teppich zu kehren und so zu tun, als wäre nichts gewesen. Untertan sein heißt nicht alles beiseite schieben, sondern untertan sein heißt, wie es mal jemand ausgedrückt hat, ob du dem anderen zum Christus werden willst. Untertan sein heißt, ob du ihm dienen willst. Untertan sein heißt, unten zu sein. Und das bedeutet nicht, vor dem anderen zu kriechen, sondern das Fundament zu sein, der Unterbau, auf dem gebaut werden kann. Wenn man einmal dazu Ja gesagt hat, dann sieht man den anderen anders, mit Achtung, mit Ehrerbietung. Dann sieht man in dem anderen Christus. Und dann wird man, Bernd Bierbaum hat es einmal so ausgedrückt, dem anderen zum Christus, der ihm hilft zu leben und zum ewigen Leben zu gelangen. In unserem Predigttext, da heißt es an dieser Stelle, dass ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Unterordnen setzt ja eine gegebene Ordnung voraus. Es geht in unserem Text aber nicht um die Gemeindeordnung, sondern um gegebene Ordnungen im Haus. Für das Zusammenleben der Menschen von Mann und Frau, Eltern und Kinder, da gibt es Anordnungen Gottes. Wie diese aussehen, das wird dann in den nächsten Versen ausführlich beschrieben. Ordnet einander, euch einander unter, bedeutet aber auch, dass jeder sich in die Ordnung, die Gott gegeben hat, die Gott gesetzt hat, einordnet. Da gibt es jeweils für beide Seiten Pflichten, die unterschiedlich aussehen mögen, ja. Wo aber jeder für seinen Teil fragt, was ist Gottes Wille jetzt für mich? Wenn in unserem Text von Unterordnung die Rede ist, dann hat sie immer in der Furcht Christi zu geschehen. Jesus hat immer wieder versucht, seine Jünger zu lehren, nicht auf Kosten anderer groß werden zu wollen. Als Nachfolger Jesu, als Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, möchte ich nicht größer sein als die anderen. Vielmehr geht es um gegenseitige Hochachtung und Liebe. Möge dieses wirklich kennzeichnen, unser von Gott geschenktes Leben. Und so endet unser Predigttext mit dem Wort Christus. In Christus, in ihm sind alle Mahnungen der einzelnen Verse, alle Vorgaben begründet. Deshalb komme ich zum Schluss. Jesus stellt keine unermesslichen Forderungen. Jesus schenkt uns das neue Leben. Für wahr, es ist ein großartiges Geschenk. Und er gibt uns die Kraft zu diesem neuen Leben. Er möchte unser Leben ordnen. Wenn wir in all dem, was wir gehört haben, in diesem Predigttext, nur die Forderungen sehen, dann steht es schlecht um uns. Aber Gott verlangt nicht, was er nicht auch gibt. Wir dürfen nehmen, was er gibt, und dann dürfen wir es ausleben. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.